Ja, Apostelgeschichte 4 haben wir schon ein bisschen bildlich gezeigt bekommen. Ich möchte noch einmal die ersten zwei Verse lesen aus Apostelgeschichte 4. Noch während Petrus und die anderen Aposteln zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten, dass es eine Auferstehung der Tote gebe, wie an Jesus deutlich geworden sei. Nun, die Sadduzäer, diese komische religiöse Fraktion damals, haben eine Partei damals in Israel gebildet. Und die haben sehr viele einflussreiche und auch sehr, sehr mächtigen Familien in Israel damals gehabt. Das waren Priester, das waren Adlige. Und sie waren politisch tätig. Und die waren sehr, sehr offen der griechischen, hellenistischen Kultur. Nun, im Gegensatz zu den Pharisäern betrachten sie nur die 5 Bücher Mose als verbindlich, nicht die Propheten und so weiter. Und sie haben wenig damit zu tun gehabt und diese zusätzlichen Verordnungen, die im jüdischen Gesetzlehrbücher auch zu sehen waren. Und der wichtigste Punkt war es, sie haben nicht an der Auferstehung von den Toten und einem Weiterleben nach dem Tod geglaubt. Nun, im Neuen Testament sehen wir sehr häufig, dass die Pharisäer und Sadduzäer gemeinsame Gegner gegen Jesu waren. Aber innerhalb der Israel damals waren sie nicht Freunde, sondern auch da sehr politische Gegner. Nun, warum sage ich das alles? Weil das ist etwas, was uns auch immer wieder so beschäftigt. Was passiert nach dem Tod? Wir kommen jetzt hier auf Ostern zu und die Frage ist natürlich irgendwie im Raum gestellt. Was hat das für uns für eine Bedeutung? Es gibt verschiedene, ich sag mal, Strömungen, die ich zumindest beobachte in unserem Land. Der eine ist wie der Sadduzäer. Die sagten, mit dem Tod ist es aus. Genieß das Leben, wenn du kannst, jetzt. Denn danach gibt's nicht mehr. Es gibt keine Rechenschaft, den wir abgeben müssen für unser Leben hier. Es gibt noch nicht mal irgendein Gott, der eines Tages richten wird. Sondern damit ist es einfach nur aus. Und viele, viele Menschen in dieser Welt da draußen glauben das. Dass es denn wirklich mit dem Tod aus sei. Jesus Christus hat es aber ganz anders bewiesen. Und da Petrus Johannes ging auf den Marktplatz vor dem Tempel und haben denn das auch gepredigt. Die haben gepredigt, schaut Jesus an. Er ist von den Toten auferstanden. Es gibt ein Leben danach. Nun macht euch darüber Gedanken. Viele Menschen wollen das gar nicht wahrhaben. Auch wir leben so häufig auf heute fixiert, dass wir gar nicht mal darüber nachdenken, dass es einen Morgen gibt und einen Übermorgen, wo wir bei Gott sein werden. Die Sadduzäer damals haben das absolut abgelehnt, eine Auferstehung, ein Weiterleben nach dem Tod. Nun, die zweite Strömung, was ich sehr stark merke, auch in unserer Gesellschaft heute, ist ein gewisses, ja, ich werde irgendwann zurückkommen, vielleicht reinkarniert aus einer Kuh, vielleicht mal aus einem Hund, vielleicht aus einem anderen Menschen, wie auch immer. Es gibt momentan auf dem Büchermarkt mehrere religiöse, esoterische Bücher, in dem das sehr stark auch dann weitergegeben wird. Und die Frage wird natürlich sein, was für eine Lehre wird da gepredigt und verkündigt? Eine Werksgerechtigkeit. Wenn ich ein guter Mensch bin, dann steige ich weiter auf. Und wenn ich ein schlechter Mensch war, dann steige ich weiter ab. So nach dieser Werksgerechtigkeit. Nun, das Problem ist, wir sind, ob wir es wollen oder nicht, davon sehr, sehr stark beeinflusst. Denn unser ganzes Leben berührt auf Leistung. Wenn wir nicht arbeiten, dann kriegen wir jetzt hier nicht unser Lohn. Wenn wir nicht hingehen zum Arbeitsamt, dann können sie unser Hartz IV denn kürzen. Immer wieder mit irgendetwas denn da in Verbindung. Wir haben reingezahlt, deshalb kriegen wir jetzt hier aus Gegenleistung unsere Rente. Ich tue etwas, ich krieg was dafür. Nun, bei Jesus ist es absolut einzigartig, dass es nicht so ist. Die Bibel sagt, wir haben versagt. Die Bibel sagt, wir waren Gottes Feinde. Die Bibel sagt, wir waren vollkommen verloren, Gefangene der Finsternis. Und dann kommt Jesus hin und sagt, ich schenke euch aus reinster Gnade die Freiheit, die Erlösung, die Vergebung. Und natürlich können wir erstmal sagen, oh Jesus, gerne nehme ich das an, aber ich möchte was dafür zu tun. Ich möchte gerne irgendetwas jetzt hier auch aus Gegenleistung dir geben. Gott sagt nein. Gnade, Geschenk, Vergebung ist nicht etwas, was du verdienen kannst. Und da haben wir viel damit auch zu kämpfen manchmal. Denn Gott gibt zum Beispiel, wie er möchte. Nicht, wie wir es für gerecht und richtig halten. Gott teilt aus mit seinen Gaben, wie er das für richtig hält. Nicht nach Dienstjahren. Gott ist ein Gott der Gnade und nicht von einem Belohnungssystem. Die Apostel haben das damals sehr gut verstanden. Sie haben Gnade gepredigt. Die haben Vergebung gepredigt. Und einige Leute haben das wirklich auch verstanden, anderen auch nicht. Nun, es gibt die Menschen unter uns, die das wirklich verstanden haben, dass Gott ein Gott ist, der souverän ist. Ein Gott, der heilig ist. Ein Gott, wo keine Sünde sein darf. Ein Gott, der wirklich das Wichtigste seinem Herzen gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus, damit er für uns das Passelamm, das Lamm Gottes wurde, der ein für alle Mal für uns starb, damit wir in der Gemeinschaft mit Gott kommen könnten. Die Menschen damals fanden diese Predigt, diese Verkündigung von Petrus und Johannes unerhört. Die waren empört und die ließen diese Menschen verhaften. Wir haben gesehen, wie die zwei da im Gefängnis waren, über Nacht. Und dann am nächsten Morgen waren alle wieder versammelt. Das Hohe Rat, führende Männer von der Stadt, die Schriftgelehrten, hohe Priester und auch der ganze Verwandtschaft von den hohen Priestern. Und die ließen Petrus und Johannes hineinbringen. Einige Wochen, Monate zuvor gab es eine ähnliche Situation, nicht wahr? Da, wo Jesus verhört wurde. Genau die gleiche Ansammlung von Menschen waren denn da, als Jesus in der Nacht in diese absolut und nicht legale Versammlung, denn Jesus verurteilt hat. Und jetzt dieser Jesus, den sie eigentlich zu Tode verurteilt hatten, wo sie dachten, das Problem war ein für alle Mal jetzt hier aus der Welt. Dieses Jesus ist auferstanden und es gab eine große Aufruhr zu Pfingsten. Und jetzt stehen die Leute denn dort auf dem Marktplatz und predigen diese Jesus. Und deshalb fragten sie denn da ab Vers 7, wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht gegeben? In wessen Namen macht ihr das, was ihr jetzt hier tut? In wessen Namen habt ihr den gelähmten Mann geheilt? In wessen Vollmacht, in wessen Autorität nimmt ihr euch das Recht, diese ganze Stadt in Unruhe zu bringen? Und da fängt Petrus an, erfüllt vom Heiligen Geist, Zeugnis zu geben. Die Bibel sagt auf mehreren Stellen, dass da, wo wir nicht wissen, was wir sagen, dass wir den Heiligen Geist bitten dürfen, dass er uns erfüllt, das zu sagen. Wie oft waren wir in Situationen, wo wir nicht wussten, was wir sagen sollten? Und haben wir denn da gebetet, Herr, rede du durch mich? Es kann etwas ganz, ganz Einfaches sein oder lebensentscheidend sein. Gott möchte durch uns reden. Und wir dürfen bitten, dass er das tut. Ab Vers 8 steht, ihr führende Männer und Ältesten unseres Volkes, Wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen Jesu Christi von Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Petrus sagt mit ganz netten Worten, ihr habt das wichtigste Geschenk Gottes weggeschmissen. Aber Gott in seiner Weisheit hat euer Taten verwandelt zum Segen für die ganze Welt. Wie oft hat Gott uns eine Gelegenheit gegeben und wir haben das absolut vergeigt. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Immer wieder da, wo wir Fehler gemacht haben, kann Gott trotzdem das benutzen, um einen Segen daraus zu machen. Sind wir bereit, so zu Gott zu kommen, zu sagen, Herr, ich habe versagt. Hilf du mir, segne du mich trotzdem, sodass dieses, was schlecht war in der Vergangenheit, zum Segen sein wird für mich und für anderen. Die Menschen da im Hohen Rat haben die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden. Das Evangelium, auch das Apostelgeschichte berichtet davon, dass einige wenige auch zum Glauben in Jesus Christus gekommen sind. Aber in dem Moment haben sie sich nur gewundert. Gewundert, wie mutig Petrus und Johannes geredet haben. Petrus und Johannes wussten, Jesus wurde hier zum Tode verurteilt. Genauso hätte es ihnen auch ergehen können. Und das haben sie nicht einschüchtern lassen. Denn die waren so überzeugt von dem, was sie wussten und glaubten, dass sie bereit waren, das weiterzugeben. Und diese Männer waren nicht unbedingt gebildete Männer. Johannes, so ein relativ junger Mann, Petrus, ein Fischer, nicht unbedingt eine Abi oder auch Hochschulreife oder sonstige Studierten, im Gegensatz zu den anderen, die im Hohen Rat da saßen mit ihren ganzen Titeln. Dennoch fühlten sich diese Menschen im Hohen Rat absolut minderwertig. Denn die haben diese Vollmacht nicht gehabt. Es wird nicht berichtet von irgendjemand aus dem Hohen Rat, der aufgegangen ist zum Tempel und hat gesagt, steh mal auf, ihr seid geheilt. Die waren auf Jesus damals sehr, sehr neidisch, weil er Macht hatte zu heilen und auch Sünden zu vergeben. Aber die Menschen damals haben denn den Gelebten gesehen. Das Hohe Rat konnte nicht leugnen, dass das geschehen ist, was geschehen war. Und deshalb haben sie erst einmal diese Angeklagten wieder aus dem Zimmer rausgelassen. Und die fragten sich dann ab Vers 16, was sollen wir nun mit diesen Leuten anfangen? Dass sie in Jerusalem ein Wunder gewirkt haben, können wir nicht bestreiten. Schließlich haben das viele mit eigenen Augen gesehen. Aber damit ihr Einfluss auf das Volk nicht noch größer wird, sollen wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Ich mache das auf diesen Jesus. Was passiert, wenn das Evangelium verboten wird? Sehr oft geht es im Untergrund und wird noch stärker. Was passiert, wenn das Evangelium Freiheit hat? Sehr oft wird es wässrig und verliert an Kraft. Warum? Keine Ahnung. Das Volk Israel hat es auch immer wieder erleben dürfen. Da, wo es das Ding von wirtschaftlichem Gut ging, was haben sie getan? Die haben andere Götter angebetet. Sie sind anderen Göttern nachgelaufen. Was passierte, als sie unterdrückt waren? Da fingen sie an zu schreien zum richtigen, lebendigen Gott. Und die machten ernst mit ihrem Glauben. Liegt es in der Natur unserer Menschen, dass wir glauben, unser eigenes Leben erstmal meistern zu können? Und erst wenn es nicht mehr geht, greifen wir denn den letzten Strohhalm, Gott? Oder gibt es andere Gründe dafür, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da überall, wo die Gemeinde verboten wird, dass sehr stark auch das Evangelium hineingetragen wird. Siehe zum Beispiel China. Die Apostel werden wieder reingerufen. Und die werden verboten, nachdrücklich noch einmal als Lehrer auszutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Und dann sagt Petrus diesen entscheidenden Satz: Urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch noch mehr zu gehorchen als ihm? Wen sollen wir gehorchen mehr? Gott oder den Menschen? Da, wo die Menschen uns etwas verbieten, was Gott uns geboten hat zu tun, dann müssen wir unserer Gesellschaft ungehorsam sein. Da, wo wir aufgerufen werden, etwas zu tun, was gegen den 10 geboten ist, dann müssen wir Zivilcourage besitzen, um zu sagen, nein, Gottes Wort ist mir wichtiger als das, was ihr von mir verlangt. Wie sieht's aus, wenn der Chef sagt, hey, bitte lüg für mich, bitte erzähl mal, ich bin nicht da, tu dieses oder jenes. Geben wir klein bei und sagen, okay, mach ich. Wie ist es, wenn alle anderen etwas tun, machen wir es auch, obwohl wir wissen, dass es nicht richtig ist? Was ist uns wichtiger, Gott zu gehorchen oder diesem Gruppenzwang nachzugehen? Petrus sagte mir, es ist wichtiger, Gott zu gehorchen. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Ich lese jetzt hier weiter ab Vers 23, da steht: Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den versammelten Gemeinde und berichteten, was ihnen die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Unruhe? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes, Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohung. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Und als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten furchtlos die Botschaft Gottes. Dieses Gebet zeigt sehr eindringlich, wie die Geschichte aus Gottes Perspektive zu sehen ist. So die Mächten dieser Welt haben diese oder jene Pläne und Gedanken gehabt. Und Gott hat sogar das benutzt, um seinen Plan zu verwirklichen. Wie oft hat Gott das in der Vergangenheit gemacht? Nicht nur bei Nebukadnezar, sondern auch damals, als die Persern auch das Haus Gottes in Jerusalem gebaut hat. Immer wieder sehen wir, wie Gott Menschen benutzt, die absolut nichts mit ihm zu tun hat. Und dann hat dieses Gemeinde gebetet: Herr, zeig deine Macht. Zeige, Herr, deine Macht an uns und durch uns. Lass Heilungen geschehen. Lass Zeichen geschehen. Lass Wunder geschehen, damit diese Welt dein Sohn erkennt. Es wurde zum Stadtgespräch, dass dieser Gelähmte geheilt wurde. 40 Jahre lang. Jeder in der Stadt kannte ihn, weil er im Tempel da saß. Und jeder, der rein und rausging, hat dieser Bettler gesehen und oft was gegeben. Und nun springt er herum und preist und lobt Jesus. Ich lese jetzt hier ab Vers 32, der letzte Abschnitt. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum aus Privatbesitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Aposteln von der Auferstehung Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln und die verteilten es an die Bedürftigen. Zur Gemeinde gehörte auch der Levi Josef aus Zypern. Die Apostel nannte ihn Barnabas, das heißt der Tröster. Und Josef verkaufte seinen Acker und gab das Geld den Aposteln. Diese Gemeinde wuchs. Die Gemeinde, die Urgemeinde wuchs, weil die ein Herz und eine Seele waren. Weil sie eine gemeinsame Zielrichtung hatte. Weil sie sich nicht ablenken ließ von alle Kleinigkeiten. Politische Erfolgung war für den eine Kleinigkeit. Die ganze andere Sachen, die da waren, mit Armut und persönliche Nöte, kein Problem. Wir gehören zusammen. Wir gehen voran. Und die Aposteln erzählten mit großer Überzeugungskraft die Auferstehung Jesu. Genau das Gegenteil von was der Pharisäer und der Sadduzäer damals gemacht haben. Die Sadduzäer sagten, mit dem Tod ist aus. Nein, ist es nicht, sagte Petrus und Johannes. Es geht weiter. Die Pharisäer sagten, lebe genau nach dem Gesetz und du wirst durch deine Werkgerechtigkeit irgendwann Gott erkennen. Petrus und Johannes sagten, nein, ihr werdet nur durch Gnade den Weg zum Vater finden. Denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und nur durch ihn kommt ihr zum Vater. Nicht durch gute Werken oder Taten. Und was geben wir weiter? Wie sind wir aus Gemeinde Salz und Licht in unserer Umgebung? Und das Letzte ist dieser Mann Barnabas. Barnabas ist ein Mann, der uns nachher beschäftigen wird in den nächsten Monaten. Ein Mann, der Ermutiger, Tröster genannt wurde. Wo sind wir für anderen ein Ermutiger? Wo sind wir für Menschen um uns herum, die wirklich was Gutes sagen? Wo sind wir wirklich bereit, Menschen aufzunehmen, die unbequem sind, damit sie den Weg zur Gemeinde finden? Saulus, als er sich bekehrt hatte, wurde von keinem Menschen in der Gemeinde erstmal aufgenommen. Alle hatten Angst. Alle glaubten, es sei irgendein Trick. Er würde nur so tun, als ob er gläubig wäre, um dann danach alle denn in der Gemeinde auszulöschen. Bis auf eine Person. Barnabas. Barnabas bürgte mit seinem Leben für Saulus, damit er Zugang zu der Gemeinde finden kann. Sind wir bereit, diesen Weg für anderen zu gehen? Sind wir so ein Ermutiger, jemand, der anderen hilft und was Gutes sagt? Oder sind wir jemand, der nur noch nach unten zieht? Barnabas war jemand, der Menschen nach oben gehoben hat. Wir als Gemeinde brauchen Mut, Zuspruch, Trost und Ermutigung. Wo sind die Menschen, die bereit sind, das auch denn zu tun? Petrus und Johannes haben viel erlebt. von der spontanen Heilung, von der gelebten bis ins Gefängnis eine Nacht lang, bis hin zu der Gelegenheit, in alle Freiheit durch den Heiligen Geist Zeugnis abzulegen von dem, was wichtig war. Wo sie den wunderbaren Satz gesagt haben, wen sollen wir mehr gehorchen, Gott oder Menschen? Bis hin zu der Gelegenheit, die Gemeinde zu berichten. Und wo die Gemeinde eins wurde im Gebet. Und wo der Heilige Geist kam und die Städte sich bewegt hat. Und hin zu den nach außen hingehen, zur Evangelisation. Wo viele, viele Menschen mehr dazu kamen, um an Jesus Christus zu glauben. Ich hoffe, dass diese Geschichte von letzter Woche und diese Woche uns inspiriert und motiviert hat, zu überlegen, wo unser Platz in unserer Gemeinde ist und wo Gott uns gebrauchen kann. Entweder aus einem Johannes oder einem Petrus oder einem Barnabas oder auch wo Gott uns, wo wir gelähmt sind, vielleicht wieder zu neuem Leben erwecken möchte. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir einfach für dein Wort und wir möchten bitten, dass du mehr und mehr zu uns dadurch sprichst. Wir danken dir, Vater, dass du einfach uns motivieren möchtest, mehr einen Hunger zu haben, wie es damals war. Und ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du erstmal bei mir anfängst. Fang du bei jedem Einzelnen erstmal bei uns an. Und verändere du, Herr, unser Herzen. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.